Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Zur Landwirtschaft. Wir reden jetzt mit einem Bauern, der das Bauernbashing richtig satt hat und zugleich sagt, ja, man kann Landwirtschaft auch anders machen als jetzt und ich mache es auch. Und deshalb heißt sein Buch Rebellen der Erde und mit Erde meint er vor allem Boden. Benedikt Bösel, die kurze Variante, sie vorzustellen, ist vom Banker zum Biobauern. Sie haben, bevor sie den Bauernhof ihrer Eltern in Brandenburg übernommen haben, lange als Manager gearbeitet, aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden über die andere Zuschreibung, nämlich vom Saulus zum Paulus. Denn sie wollten eigentlich auf ihrem Bauernhof die allerneueste Technik und Effizienz einführen und jetzt bewirtschaften sie ihr Land eigentlich so wie vor 100 Jahren. Warum haben sie ihre Meinung geändert?
Ja, ich habe meine Meinung geändert, weil ich nach einem dieser Gespräche mit dem großen amerikanischen Landmaschinenhersteller bei uns auf den Acker gegangen bin und das war eben im Frühsommer 2018 und es war so, dass wir einfach wieder eine unglaubliche Dürre hatten, wie wir in Brandenburg eben ganz häufig haben und es war wirklich alles gelb, alles war braun, es hat kein Insekt, ist irgendwie geflogen und sah einfach alles nur tot aus und muss man sich vorstellen, das ist die Phase, wo einfach die Vegetation eigentlich Vollgas gibt, wo wir aus dem Winter kommen, wo alles grün ist, alles wächst und alles irgendwie Energie hat. Und in diesem Moment dachte ich mir, was willst du jetzt mit dieser ganzen Technik? Warum sollst du jetzt dich so unglaublich verschulden, um das in Technologie zu stecken? Habe ich gemerkt, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich brauche. Wenn ich hier in Brandenburg in dieser sanddominierten, trockenen Gegend etwas aufbauen will, dann muss es zwangsläufig darum gehen, gesunde Ökosysteme und vor allen Dingen einen gesunden Boden aufzubauen. Und das war für mich eigentlich der Weg zu sagen, okay, wir müssen nochmal ganz komplett von vorne denken.
Und dann könnte man jetzt denken, okay, da werden Sie Biobauer, aber ganz so war es dann auch nicht.
Also meine Mutter hatte den Betrieb tatsächlich schon 2004 auf ökologisch umgestellt. Aber was wir eben dort gemerkt haben, dass wir wirklich ja nochmal ganzheitlicher denken müssen, wir nochmal versuchen müssen, wirklich Systeme zu entwickeln, die sich auch gegenseitig halten und schützen können. Und neben vielen Dingen, die dabei ja uns aus dem Ruder gelaufen sind, haben wir aber insbesondere auch Ökosysteme voneinander getrennt. Das heißt, wir haben den Forst auf der einen Seite gehabt, dann haben wir den Ackerbau betrieben und die Tiere haben wir dann in dem Stall gehabt. Und das kann langfristig nicht funktionieren. Und das ist eigentlich das, was wir dann versucht haben zu tun, diese Ökosysteme wieder zusammenzufügen. Also auf der gleichen Fläche Landwirtschaft zu betreiben, schmale Baumstreifen zu haben, wir reden über Agroforst, Tiere dort zu integrieren, sodass wir wirklich intakte Ökosysteme schaffen, die aber eben hohe Lebensmittel produzieren und aber gleichzeitig sich auch gegenseitig unterstützen, wir also auch und dementsprechend auch profitabel wirtschaften.
Ich fand es ja total interessant, dass Sie sagen, bei Ihnen sind die Kühe gut fürs Klima. Warum ist die Kuh denn bei Ihnen gut?
Wenn die Kuh so gehalten wird, wie es ihrem Naturell entspricht, sprich sie steht draußen an der frischen Luft, sie steht auf Ackerflächen oder auf Grünlandflächen und kann dort das fressen, für was sie getan, also für was sie geschöpft, also für was sie geschöpft wurde, könnte man das so sagen, für was sie geschaffen wurde, sprich Gräser, Kleearten, diese Dinge, dann ist die Kuh ein ganz wesentlicher Schlüssel für Klimaanpassung, für den Erhalt von Biodiversität, für den Aufbau von Bodenleben und insbesondere auch für die Verringerung der Abhängigkeit an synthetischen Dünger. Denn die Kuh kann die Nährstoffkreisläufe schließen. Das, was wir über die Ernte entziehen, um den Menschen zu versorgen, kann die Kuh über ihr Wirken mit der Pflanze, dem Boden, eben wieder ausgleichen, weil sie auch die Photosyntheseleistung der Pflanzen erhöht. Und das ist eigentlich eine Schande, dass wir, ja, so viele von uns das glauben, dass die Kuh im Grunde genommen das Problem ist. In Wirklichkeit, wenn wir die Kuh eben intelligent in unsere Systeme integrieren würden, dann ist sie eben genau das Gegenteil. Und die Kuh ist gemacht, um Gräser, um Dinge zu essen, die wir als Mensch nicht essen können. Da macht sie Sinn. Wenn wir Dinge zu essen geben, die wir selber auch essen können, haben wir natürlich zwangsläufig ein Problem.
Nur um das noch von meinem inneren Auge nochmal klar zu kriegen. Bei Ihnen geht die Kuh dann aufs Feld, wenn das Getreide abgeerntet ist und da wächst dann unten drunter Klee oder andere Leguminosen und die grast die dann ab und dadurch wachsen die nochmal schneller nach.
Genau, das ist im Grunde genommen genau das Thema. Wovon ich sehr gerne spreche, ist sozusagen diese Idee von einer multifunktionalen Landnutzung. Das heißt, wenn wir heute Landwirtschaft anschauen, zu über 90%, ist es immer horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr. In den meisten Fällen alles, was ich dort an Nährstoffen runternehme, versuche ich über Synthetik wieder auszugleichen. Was wir versuchen zu tun und was viele, viele Menschen auf der ganzen Welt ja tun und wir das eben früher auch immer tun mussten, weil es gab gar keine anderen Wege, ist eigentlich die Tiere zu integrieren in diese Logik. Sprich, ich habe die erste Nutzung, Getreide zum Beispiel über die Ernte, versorge damit sozusagen Menschen und dann darunter eben, wie Sie es angesprochen haben, diese Untersaaten, Klee, Gräser, die dann den Boden gleich wieder schützen, also auch vor der Sonneneinstrahlung, auch dafür sorgen, dass der Boden mehr Wasser aufnehmen, mehr Wasser speichern kann. Und dann kommen die Kühe auf diese Fläche, die wiederum die Photosyntheseleistung durch das Beweiden dort beschleunigen, dazu beitragen, dass wieder mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert werden, sie aber auch den Nährstoffkreislauf schließen. Und dann könnte ich das Ganze noch integrieren mit Baumstreifen, wo ich vielleicht noch Pflaumen oder Haselnüsse wachsen habe, oder ich kann auch die Hühner nach den Kühen noch laufen lassen. Und dann bringe ich auf einmal mehrere Nutzungsformen auf die gleiche Fläche im gleichen Jahr, schließe dabei Nährstoffkreisläufe, baue Humus auf, baue Biodiversität auf. Und dann kommen wir in eine intelligente Landnutzung, weil wir insbesondere eben auch nicht die ganzen Kosten der exploitativen Landwirtschaft verursachen, sondern wir generieren Leistungen. Biodiversität ist eine Leistung. Wasser, gesundes Wasser, gesunder Boden, das sind Leistungen. Und wenn wir die eben auch noch in der Lage wären, den jeweiligen Maßnahmen zuzuordnen und die zu quantifizieren und zu monetarisieren, dann kommen wir sehr, sehr schnell in ein Landnutzungssystem, wo die Menschen, die Landwirtschaft betreiben, die gut ist im Sinne auch der Ökologie und der Gesellschaft, profitabler werden und die Menschen, die Landnutzungssysteme entwickeln, die eher zu negativen Konsequenzen führen, eher Schwierigkeiten mit der Profitabilität bekommen.
So wie Sie das erzählen, wenn ich Bäuerin wäre, würde ich sagen, ja, das mache ich auch, hört sich total gut an, auch in Zeiten des Klimawandels, wo es immer wärmer wird. Das will ich haben, dass mein Boden dem standhält. Aber viele Bauern tun es ja nicht. Und gleichzeitig sind sie auch ein bisschen genervt, wenn man auf die Bauern draufhaut und sagt, ah, die sind stur, die wollen sich nicht ändern, die wollen einfach ihren Stiefel weitermachen. Warum nervt sie das?
Naja, im Grunde genommen haben die Landwirte und Landwirtinnen und die Bauern und Bäuerinnen jetzt jahrzehntelang immer genau das getan, was wir von ihnen wollten. Die Maßgabe war, so günstig zu produzieren und so viel wie nur irgendwie möglich. Und das Problem an dieser Maßgabe, an dieser Vorgabe war, dass natürlich das Landwirte und Landwirtinnen Gefangene in dieser Systeme sind. Sondern insbesondere sind die ganzen, die Landwirtschaft umgebenden Systeme davon auch erfasst worden. Das heißt, die wissenschaftliche Fokus war 40, 50 Jahre Masse und günstig. Und das ist eigentlich der große Hebel. Wir müssen die großen Systeme verändern. Und es kann nicht sein, dass wir einfach jetzt das sozusagen auslagern und sagen, ach, die Landwirte und Landwirtinnen sollen sich doch mal ein bisschen mehr Tierwohl und hier und das. Das ist nicht fair und das ist auch nicht richtig. Und so werden wir es auch nicht schaffen. Denn es hat keiner eine Vorstellung, was es bedeutet, 20 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre vielleicht sogar in der Landwirtschaft gearbeitet zu haben. Und jetzt kommt jemand her und sagt, ach, übrigens, kannst du mal bitte alles komplett anders machen, als es davor gemacht hat. Das ist eine so unglaublich große, auch einfach soziokulturelle Veränderung. Und das bedeutet so viel Größe und so viel Souveränität und Einsicht für die Landwirte und Landwirte. Und das Letzte, was die brauchen, ist dann irgendwelche Leute, die ihnen irgendwie erzählen wollen, was sie machen sollen und wie sie es machen sollen. Also es geht gar nicht darum, jetzt einfach mehr Bäume zu pflanzen und dass irgendwie viel mehr Tierwohl irgendwie geschafft wird. Das ist im Kleinen natürlich schön, aber wenn wir wirklich systemisch was verändern müssen, dann müssen wir an die großen Systeme ran, dann müssen wir an die großen Stellschrauben ran. Aber insbesondere muss die Gesellschaft eben mitgehen. Sie muss versuchen, regional zu kaufen, saisonal zu kaufen. Bestes Beispiel, Menschen, die sich für die Nachhaltigkeit einsetzen und dann sozusagen auf Kühe schimpfen. Da muss ich einfach sagen, Leute, wenn ihr eine große Meinung habt und die sozusagen kundtun wollt, dann habt ihr auch die Verpflichtung, euch in der Tiefe mit den Themen differenziert und reflektiert auseinanderzusetzen, weil wer das tut, versteht, dass die Kuh einfach nicht das Problem ist. Die Landwirtschaft ist mit Abstand der bedeutendste Hebel zum Lösen der größten Probleme unserer Zeit. Die Landwirte und Landwirtinnen tun das 365 Tage im Jahr. Die riskieren ihre Familien, ihre psychologische Gesundheit, ihre physische Gesundheit, um für uns alle eigentlich diese ganzen Leistungen neben der Lebensmittelerzeugung auch zu bringen. Und die brauchen vor allen Dingen erstmal Respekt und Wertschätzung. Und dass da nicht alles gut läuft und es da schwarze Schafe gibt, ist ja ganz klar. Aber wo gibt es die denn bitte nicht?
Respekt und Wertschätzung, die hat man wirklich gehört. Benedikt Bösel vom Brandenburger Hof, Gut und Bösel. Und Herr Bösel, Sie haben diese Ideen auch alle in einem Buch aufgeschrieben. Es heißt Rebellen der Erde, wie wir den Boden retten und damit uns selbst. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.